Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich den Skoliose-Betroffenen Maximilian Laudern zu Gast. Herzlich willkommen, Maximilian.
Hi Conny, schön hier zu sein.
Ja, richtig, richtig schön, dass du dir die Zeit genommen hast, weil es ist gerade bei dir eine richtig stressige Phase. Ich weiß gar nicht, wie ich dich richtig anmoderieren soll. Du bist Rollstuhl-Tennisspieler. Du warst ehemalige Nummer 10 der Welt. Du bist der beste deutsche Spieler der Quad-Klasse. Und du fährst jetzt bald zu den Paralympics-Spielen im Sommer 2024. Also ich freue mich riesig, dass du in diesem Stress noch die Zeit findest, dass wir uns hier zur Podcast-Aufnahme treffen.
Ja, nee, ich freue mich hier zu sein. Ich versuche an den Paralympics teilzunehmen. Im Moment bin ich auf Rang 23 der Weltrangliste und ich muss unter die besten 16 der Welt kommen. Und jetzt sind noch zwei Monate Zeit, um sozusagen den letzten Sprung noch zu schaffen.
Ja. Oh, sehr, krass, ich halte die Daumen.
Ja, vielen Dank.
Cool. Oh. Okay, also ich nehme an, zu diesem Punkt werden wir eh noch kommen. Gehen wir vielleicht ein bisschen chronologisch vor. Am Anfang möchtest du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du außerhalb vom Tennisspielen noch?
Ja, genau. Also mein Name ist Maximilian Laudern. Ich bin 32 Jahre alt. Ich arbeite als IT-Berater bei MAP. Da mache ich vor allem Projektorganisation, aber auch viel in SAP, so Roll- und Berechtigungsthemen, Defektmanagement, also es ist sehr vielfältig, es macht richtig viel Spaß. Dann natürlich ist Tennis eine Riesengeschichte, aber ich bin auch super gern zum Beispiel mit dem Handbike unterwegs in den Bergen, vor allem in Österreich, das habe ich echt lieben gelernt.
Yay, überlegt
auch vielleicht
cool.
Irgendwann mal später mal hinzuziehen, mal schauen, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich liebe Finanzen, also so Trade Republic, Krypto, aber auch die ETS und so eine Geschichten. Also war ein Hobby und es ist mittlerweile richtig breit geworden, sag ich mal. Es macht mir richtig Spaß. Ja, was könnte ich noch erzählen? Ja, ich bin gern auf Reisen und ich liebe gutes Essen. So.
Ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank schon mal, Maximilian. Ja, erzähl mal, wie ist denn deine Skoliose-Reise so gestartet?
Genau, fangen wir da gleich an, wie ist die Skoliose-Reise gestartet. Also ursprünglich war ich einfach beim Training für die damaligen Paralympics. Damals war ich ja Rang 10 der Weltrangliste und es war eigentlich alles schon safe, dass ich in Rio quasi dabei bin. Und dann stand ich auf dem Platz und bei der Grundlinie ist oft so eine Kuhle, sage ich mal, wenn die Läufer aufschlagen, dann ziehen die den Fuß hinterher, dann bildet sich so eine Kuhle an der Grundlinie. Und da wollte ich rüber, dann sind die großen Antriebsräder durchgedreht und mein Oberkörper ist quasi auf mein Bein aufgeschlagen. Und ich habe mir die Wirbelsäule überdehnt und konnte dann den Oberkörper nicht mehr hochnehmen. Also unfassbare Schmerzen gehabt und ich wusste gar nicht so, warum. Bin dann ins Krankenhaus. Und dann haben sie mich geröntgt und meinten, ja, ihnen ist schon bewusst, dass sie eine unheimlich starke Skoliose haben. Und ich als Rollstuhlfahrer nie Beschwerden gehabt, so. Also klar, lange sitzen war unangenehm, aber nichts weiter gewusst. Die Ärzte haben auch damals nie gesagt, achten Sie mal drauf, na, als Rollstuhlfahrer, dass sich da was entwickeln könnte. Hatte dann den Röntgenbericht mit einer über 66 Grad Skoliose. Nerv eingeklemmt und dann war die Skoliose nicht nur 66 Grad, sondern auch noch um 90 Grad sozusagen hinten die Wirbelköpfe nach links gedreht.
Also starke und Rotationskomponente bei dir dabei.
Genau. Und dann war ich bei mehreren Chirurgen so in dem Sinne. Der eine hat mich nach 5 Minuten rausgeschickt und meinte, so ist eh nichts mehr zu machen. Und wenn ich nicht ersticken will im Laufe der Zeit, dann muss ich mich operieren lassen. Und ich hatte da natürlich unheimlich Angst vor, weil ich konnte Tennis nicht mehr machen, man braucht die Rotation, ich konnte ja nicht mehr richtig nach links und rechts gucken und so. Und ich hatte natürlich auch unheimlich Angst vor dieser Operation. Ist ja ein sehr starker Eingriff. Und dann war ich bei meinem privaten Chirurgen, der wirklich sehr gut ist, aber auch er hat mir gesagt, da ist eigentlich nichts mehr zu machen, aber wenn du es versuchen willst, er hält mich nicht auf. CCTech ist ein guter Ansprechpartner. Und dann bin ich natürlich zur CCTech gegangen und habe dort mein erstes Korsett bekommen.
Boah, krass. Okay, also warte mal. Das heißt, wie alt warst du, als du jetzt eigentlich die Diagnose Skoliose bekommen hast?
Jetzt schon 8 Jahre her. Das heißt 24 und da, genau, da war es schon unheimlich weit fortgeschritten.
Und wo hast du den größeren Bogen? Hast du den oben im Brustwirbelsäulenbereich?
Ich habe eine seltsame Form, weil ich bin oben komplett gerade, weil mein Oberkörper ist sehr stabil, sage ich mal. Und dann unten kommt da eine starke Krümmung. Also oben gerade, starke Krümmung und dann noch 90 Grad rotiert. Mhm. Und die allermeisten Schmerzen habe ich sozusagen im Lendenwirbel. Nicht Lendenwirbel, sondern da im Steißbereich.
Ah ja, okay, also genau. Relativ weit unten. Okay. Genau. Boah, krass. Ja, vor allem, ich meine, so wie du sagst, zu diesem Zeitpunkt, das ist ja viel, viel mehr als ein Hobby. Du hast ja da, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber bestimmt jahrelang darauf hingearbeitet. Ich meine, Nummer 10 der Welt wird man ja nicht einfach so einfach mit einem Finger schnipsen. Das heißt, da bricht schon ein bisschen so eine kleine Welt zusammen, oder?
Das war ganz schlimm, weil ich war damals unfassbar fit. Also ich war genau, also auf meiner höchsten Phase und ich habe oft in Matches selber so gedacht, ey, was mache ich eigentlich, damit ich so, weil ich habe die Matches so einfach gewonnen und im Vergleich zu heute zum Beispiel, dieses Zurückkämpfen, das kann man schwer vergleichen. Also war ich sehr traurig, ja. Und die Schmerzen, die ich damals hatte, die waren halt auch immens, sage ich mal, weil ich konnte am Tag nicht mehr sitzen. Und der Nerv hat sozusagen im Steißbereich war immer Nerv eingeklemmt, was auch ins Bein reingezogen hat. Und die Schmerzen waren so stark, dass ich beim Sitzen so krass geschwitzt habe, dass mir der Schweiß von der Stirn getropft ist. Also es war echt unbeschreiblich. Ich wusste nicht mehr, was ich noch machen soll.
Wow, okay. Aber dennoch natürlich die Hoffnung da, es mal konservativ noch zu probieren mit einem Erwachsenen-Korsett.
Ja.
Okay, genau. Und was hat CCTech gesagt, als du da zum ersten Mal aufgeschlagen bist mit deinem Fall?
Ja, starke Skoliose. Und auch damals, als ich das Röntgen mitgesehen habe, sind mir auch erstmal die Tränen so gekommen, weil man weiß ja selber nicht, wie heftig das ist. Ich habe mich bei CCTech aber echt gut aufgehoben gefühlt. Und der Herr Nahr, der hat mir auch gesagt, was möglich ist und was nicht. Und er hat das auch erstmal alles sehr realistisch gehalten und mir jetzt nicht das schönste Himmel versprochen sozusagen, aber das habe dann das erste Korsett bekommen, es war natürlich super unangenehm und hat gedrückt und so. Und ich habe aber versucht, mich wirklich durchzubeißen mit der Hoffnung, dass es halt besser werden kann. Und ja, es ist absolut kein Zuckerschlecken, muss man sagen. Also gerade wenn die Muskeln so extremst verkürzt sind, also viele denken immer, die Wirbelsäule wird so weggedrückt, aber viel schlimmer ist das Aufdehnen der Muskulatur, die verkürzt ist. Und dann, je länger man das trägt, ist es dann wie eine Zahnspange. Also jeder, der eine Zahnspange hatte, weiß, dass es halt unangenehm ist, nur dass es halt sämtliche Rippen auch betrifft. Und man muss sich halt durchbeißen. Das habe ich wirklich versucht. Und wenn auch mal kurz das Korsett geöffnet und dann auch wieder gesagt, komm, jetzt geht's weiter. Und dann war ja nach einer gewissen Zeit, ich glaube ein halbes Jahr oder ein Jahr später oder so, war ja dann Röntgen. Und da hat sich halt die Wirbelsäule entgegen der Erwartung oder Aussagen der Ärzte oder was gelehrt wird, hat sich die Wirbelsäule da schon um 11 Grad weiter aufgerichtet, also von 66 auf 55 Grad.
Mega. Wow.
Genau, also es ist definitiv möglich, auch wenn man älter als 18 Jahre ist und nicht mehr im Wachstum ist, die Wirbelsäule zu verbessern. Es ist natürlich keine fixe Aussage. Man kann sagen, klappt auf jeden Fall, sondern es ist sehr individuell. Und es ist einiges möglich, offensichtlich. Und diese Nervenschmerzen, also mein Nerv war ja permanent eingeklemmt, das hat sich gelöst. Also das habe ich jetzt noch ganz, ganz, ganz selten. Und ich kann generell, ohne dass ich einknicke, also seitdem ich habe wirklich lange am Tag gesessen, kann ich viel einfacher sitzen. Meine Haltung hat sich extremst verbessert. Also ich war sehr mein Becken war nach vorne gekippt und oben mein Brustbereich auch so ein bisschen. Und das hat sich mittlerweile deutlich verbessert, dass die Schulterblätter nach hinten kommen, dass ich aufrechter sitze. Also
Ja, und das sind alles, also wie, ich finde, mir wird das immer viel zu wenig eigentlich erwähnt, mir ist immer viel zu viel Fokus auf diesem Kopfwinkel. Es ist ja richtig und wichtig, dass wir irgendwie ein Messinstrument haben, dass wir das irgendwie beziffern können mit einer Zahl, okay, wie krass ist es circa, nur so wie du sagst, diese ganzen kleinen Nebeneffekte unter Anführungszeichen, wie, ah, ich habe auf einmal keine ausstrahlenden Schmerzen mehr und ah, ich merke, ich sitze viel aufrechter und meine ganze Haltung hat sich verändert, ja, das sind ja eigentlich... Es sind riesige Ergebnisse.
Ich finde, der Kopfwinkel ist eigentlich dann, also ich habe bei mir gemerkt, dass wenn ich meine Schmerzen nicht mehr hatte, dass ich immer aufpassen muss, dass ich das Korsett noch genug trage. Und deswegen sage ich halt genau, das ist halt der Punkt, den ich da stützen möchte. Der Kopfwinkel interessiert dich persönlich ja gar nicht.
Ja.
Weil solange du keine Schmerzen hast und vielleicht ist auch Ästhetik halt auch ein Punkt. Also ich finde es schön, aufrechter zu sitzen und der Oberkörper ist wieder gerader und schlanker. Aber per se, wenn diese Punkte weg sind, interessiert dich der Winkel gar nicht mehr. Also man kann auch locker mit einer Skoliose glücklich leben, solange man keine Schmerzen hat.
Du sagst es, genau. Ja. Also nur weil etwas nicht so ist, wie es vielleicht in den Anatomiebüchern aussieht. Es gibt ja auch generell die Skoliose-Betroffenen, die eine echt hohe Krümmung haben und die aber sagen, ich hatte noch nie in meinem Leben Schmerzen.
Ja,
also es ist ja ganz, ganz spannend. Ja. Also es scheint über den Kopfwinkel ja wirklich hinauszugehen. Ja. Und das finde ich auch immer so wichtig irgendwie zu betonen, gerade bei uns im Erwachsenenalter, ja. Das heißt, wie bist du es genau angegangen bei der Eingewöhnungsphase? Das heißt, du hast dich immer so rangetastet und hast langsam die Stunden erhöht oder wie hast du es gemacht?
Ja, es wird ja immer voll langsam rantasten und so, aber ich bin bei vielen Dingen im Leben ziemlich hardcore so und von Anfang an, solange es ging. Und ich glaube.
Also die Motivation war riesig.
Ja, auch die Angst vor der Operation und so, ne? Und also ohne das Korsett konnte ich eh nicht sitzen. Mit dem Korsett muss die Muskulatur sich nicht mehr anspannen, damit man aufrecht sitzt. Und deswegen, also wahrscheinlich waren es immer am Anfang so 20 Minuten, da musste ich es öffnen und dann habe ich es sofort wieder zugemacht oder so. Also, und dann über die Tage wurde es dann immer länger, länger, länger. Aber ich habe jetzt keine Stunden gestellt. Also ich habe versucht, so viel es ging, was möglich war, ohne dass der Kopf gesagt hat, ich hatte die Schmerzen nicht mehr aus.
Ja. Mhm. Und während des Tennisspielen hattest du es aber nicht oben?
Nee, das geht nicht.
Das geht nicht, ja.
Das Korsett ist viel zu eng. Man kriegt keine Luft und die Arme kommen auch nicht mehr an die Greifreifen richtig ran. Aber wo ich das Korsett zum Beispiel ganz viel trage, ist tatsächlich im Flugzeug. Wenn ich jetzt Reisen habe, die 10, 12 Stunden dauern oder so, wie jetzt neulich nach Korea oder Japan, da hilft mir das total, dieses Korsett nebenbei zu tragen. Und wenn ich es nicht mehr tragen kann zum Beispiel, dann öffne ich es einfach und dann lehne ich mich da rein. Und es ist aber auch okay. Und man kann es ja dann auch zum Beispiel zumachen, also richtig eng machen und dann passt es auch oben in die Ablage bei den Flugzeugfächern rein. Das, ja, da, also da hilft es mir auch total. Im Alltag trage ich das Korsett auch ganz viel. Also gerade beim Arbeiten bietet sich das halt super an. Ich mache ja als Berater viel, also 99% im Homeoffice, was cool, da freue ich mich drüber. ja, und da trage ich das halt auch immer und das stört ja dann auch keinen. Und auch beim Tennis, wenn ich jetzt zum Beispiel meine langen Matches hatte und da spricht man ja wirklich Einzel-Doppel von 6 Stunden am Tag, ein Turnier geht 4, 5 Tage am Stück. Also es ist eine sehr hohe Belastung, abends noch arbeiten und so. Dann nimmt das Korsett am Abend wirklich die Spannung raus. Und wenn ich mich ins Korsett lege und den ganzen Tag gespielt habe, dann, also ich will nicht sagen, dass ich schreie, aber es tut schon richtig weh, sage ich mal. Aber dieser Moment, wo sich der Rücken anfängt, wieder aufzudehnen, ist auch angenehm. Und dann am nächsten Tag bin ich dann wieder fit. Wenn ich es nicht machen würde, würde die Verspannung sozusagen bleiben und am nächsten Tag könnte ich schon deutlich schlechter spielen als am Tag davor.
Das heißt, trägst du es auch in der Nacht?
Ja, vor allem in der Nacht.
Vor allem in der Nacht, okay, ja. Verstehe.
Also in der Nacht fällt es mir am leichtesten, das am längsten zu tragen, weil wenn man einschläft oder so, dann merkt man es nicht. So, aber trotzdem finde ich zum Beispiel den Effekt im Sitzen viel stärker als beim Liegen.
Ja, finde ich auch, das stimmt, ja. Wobei ich am Anfang bei meiner Eingewöhnungsphase ehrlich gesagt gar nicht liegen konnte. Also da ging nur gehen oder stehen. Ich konnte doch nicht sitzen damit, ich konnte nicht liegen damit, aber das kommt dann alles erst mit der Zeit.
Das ist bei mir komplett andersrum gewesen.
Spannend, ja interessant. Mhm. Okay, das heißt, ja, natürlich, du hast eine außergewöhnlich hohe Belastung. Ich nehme an, auch nicht nur jetzt bei den Spielen, sondern auch im Training, oder?
Ja, Training ist tatsächlich, Training habe ich 3 bis 4 Mal pro Woche, jeweils 2 Stunden. Also es ist noch halbwegs überschaubar. Und dann noch 4 bis 5, also sagen wir mal 4 Mal die Woche Fitness noch. Und gerade Rollstuhltennis ist so physisch, dass Krafttraining da meiner Meinung nach, da ist nicht jeder meiner Meinung, einen deutlich höheren Impact auf die Leistung hat als das Training an sich. Weil wenn man imstande ist, sozusagen den Rolli schnell genug zu pushen, bringst du dich in eine bessere Position, kannst dann eher den Schlag reproduzieren. Also per se kann man ja sagen, nach einer gewissen Anzahl von Jahren kann man die Technik. Aber das Schwierigste ist, Schlag immer wieder reproduzieren zu können, bis der andere den Fehler macht und nicht du. Und dafür muss man schnell sein und stark sein. So. Und das war zum Beispiel auch das nach dieser langen Verletzungszeit, was am allerlängsten gedauert hat, diese Physis wieder zu bekommen. Und überhaupt einen Tag 6 Stunden Tennis zu spielen, das ist völlig absurd gewesen am Anfang. Also ich habe lange dafür gebraucht, um da überhaupt wieder hinzukommen.
War der Gedanke da, nicht mehr weiter Tennis zu spielen?
Ja, also einmal haben mir alle Ärzte gesagt, den kannst du an den Nagel hängen, es ist vorbei. Die Schmerzen waren einfach so viel zu hoch. Und dann war die Frustration natürlich auch am Anfang echt hoch. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, wieder zu spielen, konnte ich 5 Minuten im Rolli sitzen. 5 Minuten im Rolli sitzen, bevor ich aufhören musste. Und es wurde dann jeden Tag, jedes Training waren irgendwie, weiß nicht, 5 Minuten länger, bis ich dann irgendwann das erste Training mal wieder komplett durchgehalten habe, weil ich mich vorher abbrechen musste und so. Also ich liebe den Sport ja, weil es für mich das Gefühl ist zu laufen tatsächlich, weil man hat ja den Sportrolli, der dreht sich ganz schnell. Wenn man lang genug dabei ist, dann ist man total schnell auf dem Platz. Du hast die Koordination, die immens hoch ist. Du hast die psychische Komponente, du hast die physische Komponente. Du spielst unter dem freien Himmel. Und was mir persönlich auch mal wichtig war, ich habe ja früher auch im Leistungsschwimmen gemacht und so. Aber wenn man selber jetzt im Kopf frei ist und dann kannst du dich halt schwer mit Leuten unterhalten, die da jetzt mehr, sage ich mal, mentale Probleme oder nicht mentale, kognitive Probleme haben. Genau, und da beim Rollstuhl ist es halt so, dass dieser Sport ist allein schon so herausfordernd mit dem den Flügen und dem Reisen und so und auch dem, was der Strategie, dass du niemanden hast, der jetzt, sage ich mal, kognitive Einschränkungen hat. Und das ist jetzt schwer zu erklären. Ich habe nichts gegen Leute, die kognitiv eingeschränkt sind, aber wenn man selber kognitiv gesund ist, dann möchte man sich ja auch mehr unterhalten können und so. Das hat mir damals beim Sport immer sehr gefehlt und das hat damals in der Grundschule schon angefangen, dass meine Mitschüler, die waren auch geistig gesund, die haben sich so aufgegeben, weil die im Rollstuhl saßen und ich konnte damit mich nie identifizieren und habe mich dann da nie so mitreißen lassen. Und deswegen liebe ich Rollstuhltennis. Die Leute gehen über ihre Grenzen hinaus. Sie finden immer Wege, um ihre Ziele zu erreichen. Und so bin ich auch.
Ich finde es jetzt was ganz was Spannendes, was du angesprochen hast. Und zwar den Satz, den du gesagt hast, dass sich manche Menschen aufgeben. Und ich denke, das hat man, also das kann man durchaus ausdehnen. Das sind ja nicht nur sicher bei deinen Erfahrungen mit anderen Rollifahrern, sondern das hast du in allen anderen Bereichen. Und ich sehe das auch bei Skoliosen genauso, dass sich manche Leute aufgeben, durch manche Aussagen dann so verunsichern lassen, dass sie denken, ihre Situation ist komplett aussichtslos. Ja, ich kann egal, was ich mache, es wird sich nichts ändern an meiner Situation und sich diesem scheinbaren Schicksal, das sie halt haben, so ein bisschen hingeben. War das bei dir immer so, dass du gesagt hast, so, nee, ich möchte irgendwie das Beste rausholen und mein Leben so leben, wie ich es mir vorstelle und nicht aufgeben? Oder war das ein Prozess?
50-50 würde ich sagen. Also vom Charakter her war das schon immer so ein bisschen in mir drin, aber sage ich mal, in der Kinderphase haben auch meine Eltern einfach viel dazu beigetragen. Wir waren ja auch viel, also ich sage mal wir, weil mein Zwillingsbruder, wir waren ja zusammen im Krankenhaus. Ich
Genau, du hast einen Zwillingsbruder, das muss man noch sagen
genau,
dazu.
ja. Genau, ich habe einen Zwillingsbruder und wir haben beide die gleiche Grunderkrankung, die super selten ist. Damals, als wir jung waren, war die irgendwie 12 oder 16 Mal in Europa bekannt.
Möchtest du darüber kurz erzählen, berichten, was das ist?
Ja, also multiple epiphyseale Dysplasie ist eine ganz seltene Knochenwachstumsstörung. Die bewirkt sozusagen, dass die Wachstumsfugen, dass das Verhalten der Wachstumsfugen gestört sind. Und das macht, dass die Gelenke zum Beispiel verdickt sind. Das habe ich vor allem an den Händen, Knie, Hüfte. Und das Wachstum ist auch eingeschränkt. Das heißt, ich bin deswegen halt nicht so groß. Ja, so, das sind die Hauptgeschichten. Und dann hatten wir halt viele Umstellungsosteotomien damals. Ist, weil habe ich jetzt erklärt, was es ist, weil es ist ein bisschen Horrorfilmmäßig.
Okay, erzähl mal,
Ja.
weil ich habe keine Ahnung, was es ist.
Also eine Umstellungsosteotomie ist letztendlich, dass zum Beispiel, wenn man X-Beine hat, das heißt, die sind nicht gerade, sondern die laufen halt unten so ein bisschen gebogen auseinander, weil das Wachstum fehlerhaft war, dann wären die Beine letztendlich unterhalb der Knie durchgetrennt, zum Beispiel. Korrigiert wieder, ne, mit Platten fixiert und dann sind die Beine in Anführungsstrichen wieder gerade. Und dann nach einem halben Jahr werden die Platten dann wieder rausgenommen. So, und das gleiche auch mit der Hüfte und dann noch Sehnenverlängerung. Also es waren über 5 Jahre im Krankenhaus, also permanent eigentlich. So, genau. Also von meinem fünften Lebensjahr bis zu meinem 10. Lebensjahr war ich nur im Krankenhaus und hatte diese Art von Operation.
Ich bin sprachlos. Wow, okay, das heißt, du hättest richtig, richtig viele Gründe gehabt, um aufzugeben.
Ja, schon,
Und
ja.
eine richtig lange Zeitspanne auch, ja, die man da, wow. War das eigentlich, also war das seit deiner Geburt klar?
Die Ärzte kannten die Krankheit ja selber kaum. Also heutzutage werden zum Beispiel diese Operation gar nicht mehr gemacht, sondern eher mit Schienen oder sowas gearbeitet. Also es war nicht klar, die wollten natürlich helfen. Und wer weiß, wie es ohne gewesen wäre, ich kann das nicht beurteilen. Aber meine Eltern waren halt immer für mich da. Party war immer viel arbeiten, sag ich mal, um uns da finanziell zu unterstützen, weil kostet natürlich auch alles viel Geld mit den Rollis und so. Und meine Mutti war immer da, also sie hat uns täglich im Krankenhaus besucht. Wir waren auch viel auf Rehas und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, ob andere Eltern da so aufopferungsvoll sind. Das war mit Sicherheit auch ein Punkt, warum wir uns so entwickelt haben, wie wir heute sind. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen.
Nee, aber ich finde das ganz, ganz wichtig, weil
Ja.
ich finde, man kann so viel lernen, eben auch aus anderen Erkrankungen, was man eigentlich alles, obwohl die Karten scheinbar schlecht sind, ja, oder man kann man das nur vorstellen, also von meiner Skoliose-Geschichte eben, man hat diese Momente, wo man sich denkt, boah, warum ich? Ja, und das ist
Ja.
irgendwie immer gleich, egal welche Erkrankung es ist.
Also tatsächlich war es bei mir so, ich habe immer versucht, so Dinge irgendwie anders anzugehen, wenn irgendwas mal nicht ging. Und Mutti hat uns immer sehr behütet, sage ich mal, auch gesagt, ja, passt auf, wenn ihr rausgeht und so. Und wenn der damals auch ein Telebus, der uns immer zur Schule gefahren hat, aber wenn der dich pünktlich abholt, pünktlich hinbringt, du kannst nie was mit Freunden machen. Und ich hatte auch damals kaum Freunde und mich hat das irgendwann so angekotzt, dass ich einfach gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, ich will keine Hilfe mehr von dir. Ich will nicht mehr, wenn mir was passiert, so dann ist es so. Aber ich will jetzt rausgehen. Ich konnte mit 15, 16 Jahren, konnte ich nicht mal mit der Straßenbahn fahren, weil ich nicht wusste, wie es geht. Und ich hatte auch Angst davor. Und dann habe ich versucht, die Dinge anzugehen, habe immer gemerkt, so, es ist gar nicht schlimm. Und dann war ich auch mit Freunden feiern dann. Und es war total cool. Also ich hatte da richtig Partyphase dann eine Zeit lang und war eigentlich nur unterwegs, also wirklich 4-mal die Woche unterwegs und so. Ich kann immer nur sagen, so auch diese Hürden im Kopf, viel ist einfach nur im Kopf und wenn man Umwege geht, dann, also, ich glaube, man orientiert sich immer viel zu sehr an den Dingen, die andere sagen und dass ich vielleicht, dass man das ja so nicht macht oder so, aber wenn man glücklich ist, dann ist alles gut.
Oh ja. Ja, viele, viele der Hürden sind nur im Kopf, viele der Ängste, die wir haben, glaube ich, sind nur im Kopf oder unser ganzes Gedankenkarussell, was sich ja dann bildet, ja, in irgendwelchen Horrorszenarien, was alles passieren könnte. Und im Endeffekt, das ist ja etwas, was so nie dann eintritt. Ja. Und deswegen ist es mega wichtig, glaube ich, dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, so, hey, ich lebe mein Leben im Moment nicht so, wie ich es gerne würde. Ich muss was dran ändern. Aber das geht nur, wenn ich selber wirklich jetzt Maßnahmen ergreife und was anders mache, als ich bis jetzt mache. Und das kann mir niemand abnehmen.
Nee, man muss es auch einfach durchziehen. Das ist, aber das fängt bei so vielen Dingen an. Ich versuche zum Beispiel, ich hatte jetzt eine Phase, wo ich mit Social Media, gerade wenn ich auf Turnieren war, teilweise am Abend, man ist ja allein so. Und dann habe ich immer viel auch Instagram geschaut und so. Und ich versuche gerade völlig so Social Media Detox zu machen und
sehr cool.
Einfach durchzuziehen. Und das hilft, wenn man Dinge angeht und man merkt auch eigentlich ziemlich schnell eine Verbesserung bei ganz vielen Dingen im Leben. Auch mit Ernährung oder intermittierendes Fasten zum Beispiel. Also eine Dinge einfach mal ausprobieren und wenn man merkt, einem tut es gut, dann einfach weitermachen. Also Routinen ist da auch echt ein wichtiges Wort, glaube ich.
Ja, und je öfter man sich eben überwindet, dann neue Sachen zu probieren und mal, das überträgt sich ja dann eben so, wie du gerade sagst, in alle anderen Lebensbereiche auch, ja, desto weniger limitiert man sich dann auch im Kopf, was man denn alles machen könnte. Und dann entstehen ganz, ganz großartige Sachen. Jetzt sag mal, wann hast du denn eigentlich mit deinem Zwillingsbruder mit dem Tennisspielen begonnen?
Mit 14.
Ah, okay, das war circa zu der Zeit, okay.
Genau, also das war, ja genau, mit 14 hatten wir angefangen und da war es so, dass wir haben noch Schwimmen damals gemacht, Leistungssport und Tischtennis habe ich auch noch gespielt. aber meine Eltern, also mein großer Bruder und Mutti, die haben damals, waren immer beim Tennis und wir fanden es super cool und so, aber haben auch gesagt, ja, im Rollstuhl geht es nicht und so. Da hat meine Mutter halt geguckt, ob es da was gibt. Und in Berlin gab es halt einen Verein, die Zehlendorfer Wespen. Und dann haben wir da das erste Mal gespielt und nach dem ersten Schlag wusste ich schon so, okay, ich glaube, das ist mein Sport.
Ja. Sehr cool. Ja, manchmal ist es so Liebe auf den ersten Blick, gell?
Ja.
Wenn man das mal ausprobiert, oder auf den ersten Schlag, müsste man jetzt hier mal sagen.
Ja.
Boah, ja, mega cool. Oh. Das heißt, jetzt gerade, wenn wir so ein bisschen in die Gegenwart hüpfen, ist es so, du hast gerade erwähnt, ich glaube, du hast einen wahnsinnig stressigen Alltag, was du auch erzählt hast mit den vielen Reisen und so weiter. Und jetzt quasi gehst du gerade die Paralympics Qualifikation an.
Genau, ja. Also im Januar zum Beispiel war ich in Australien. Jetzt die letzten Wochen war ich in Japan und Korea. Da hat zum Beispiel CCTech mich auch unterstützt, dass ich das überhaupt machen konnte.
Wow, cool.
Ja. Also es geht rund um die Welt permanent und durch sämtliche Zeitzonen und ich weiß teilweise nicht mehr, welcher Tag ist, sondern ich kenne das Datum noch und dann weiß ich, okay, irgendwie morgen geht der Flieger, manchmal weiß man nicht wohin, aber Hektik ist da. Genau, dann nebenbei arbeiten, mein Arbeitgeber unterstützt mich auch da zum Beispiel, dass ich momentan ein bisschen weniger arbeiten muss, bei gleicher Vergütung. Und mir wird auch ein Fahrzeug bereitgestellt von MHP, was richtig cool ist. Ich bin generell auch übelst happy mit meinem Arbeitgeber. Die ermöglichen mir so viel und die sind so freundlich. Und auf LinkedIn teile ich auch manchmal diese Story. Wir nennen es ja Our Race to Paris. Was da an Feedback zurückkommt, ist auch richtig, richtig verrückt. Also
war schön, gell? Aber wie man sich irgendwie auch eine Umgebung auch schaffen kann, wo das dann eben möglich wird und dann eröffnen sich Möglichkeiten, von denen man vielleicht so gar nicht zu träumen gewagt hätte.
Du hast ja vorhin mich gefragt, ob ich es an Nagel gehangen hatte. Und ja, ich habe mich ja deswegen, weil ich dachte, Tennis ist vorbei, total dann auf Uni und Karriere so konzentriert. Habe dann auch einen richtig guten Abschluss gemacht. Also ich habe einen Master in BWL und bin dann bei MAP gelandet und dann hatten wir immer so virtuelle Kaffee-Meetings. Und mein erstes virtuelles Kaffee-Meeting war durch Zufall mit dem Marketingchef von MAP. Der hat die Story gehört und meinte so, ey, also er kennt sich selber mit Tennis aus. Und er meinte so, ey, da müssen wir da was draus machen. Und dann wusste ich erst nicht so richtig, was er da für Ideen hatte. Und dann kam es ja mit dem Fahrzeug und weniger Stunden und ich soll Tennis nebenbei machen und soll das auf LinkedIn teilen und so. Und jetzt ist ja sind die Paralympics so zum Greifen nahe, parallel mit dem Arbeitgeber, alles, was man vorher sich gar nicht hätte so vorstellen können, dass das alles mal so klappt. Und ja, manchmal kommt es dann genau, wenn man dann keine Erfahrungszeit hat, dann kommt es manchmal dann auch von ganz allein. Das ist ganz verrückt.
Boah, ich habe gerade
Ja.
Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen, ja. Aber das ist krass, oder? Ich meine, was ein Gespräch dann im Endeffekt dann auslösen kann.
Ja.
Ja. Und deswegen
Ja.
ich bin absolut der Meinung, dass man gemeinsam sehr, sehr viel erreichen kann und dass man andere Menschen, ja, wie soll ich das sagen? Mir fällt der Deutsche auch so gerade, aber dieses Upliften, ja, anderem, das ein Kommentar von einer Person, der du irgendetwas sagst, oder irgendein Kompliment machst oder sonstiges, kann der Auslöser sein für richtig großartige Dinge. Und ich denke, das sollte man irgendwie nie vergessen.
Ja.
Dass manchmal ein einziges Wort, ein einziger Satz, was ins Rollen bringen kann, was sonst nie gestartet wäre.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn Leute auch an dich glauben und so. Ich finde zum Beispiel bei MAP auch ganz toll, dass Wertschätzung da so ein Riesenthema ist. Auch wenn man mal was gut macht in der heutigen Gesellschaft, ist ja mal so viel, es ist dann nicht genug oder du hättest das und das richtig machen müssen. Oder wenn du Dinge gut machst, dann sagt niemand was. Und also mein Arbeitgeber, der achtet da extrem drauf, dass die Leute halt auch gewertschätzt werden, wenn was gut läuft und so, dass man es einfach mal sagt und das macht so ein anderes Klima und so einen Umgang und so ein Spirit am Ende, dass es total viel bewirken kann, ja. Bin ich
Oh,
auch.
freut mich, dass du dich da richtig wohlfühlst. Man hört das wirklich total raus. Scheint eine richtig gute Umgebung zu sein. Haben die auch Jobs in Wien? Kleiner Scherz.
Nee, doch, man kann sich da bestimmt bewerben. Ja.
Herrlich. Oh,
Also die
okay.
haben Jobs um die ganze Welt tatsächlich. Sind in vielen Ländern ansässig. Ja.
Sehr cool. Also für alle, die vielleicht noch einen neuen Job suchen, hört sich nach einer richtig klasse Arbeitsumgebung
Genau,
an.
bewerbt euch bei MAP.
Super. Jetzt haben wir ein bisschen Gratis-Werbung hier auch noch gemacht, aber muss sein.
Ja.
Also wenn sie dich so sehr unterstützen, dass du jetzt quasi weiter Tennis spielst und oh, also ich drücke dir auf jeden Fall beide Daumen ganz,
Ja,
ganz
danke.
fest. Oh, richtig
Ja.
cool. Werde auf jeden Fall verfolgen, wie es so weitergeht bei dir.
Ja, ich muss auch mal ein Update geben mit der Wirbelsäule. Irgendwann muss ich mal wieder röntgen lassen. Ich bin selber neugierig, ob es jetzt einen neuen Stand gibt. Ja.
Ja, das heißt, du warst quasi damals mit dem ersten Korsettröntgen, aber dann nicht mehr.
Nee, ich war ganz lange nicht mehr, weil ich keine Schmerzen und so mehr habe. Also ich bin interessiert daran, dass es noch besser wird und so, aber ja, diese Nachkontrolle beim Röntgen, die habe ich schleifen lassen. Ja.
Es wird der Moment wieder kommen, wo es passt und wo du das machen kannst. Aber so wie du eben
Genau.
sagst, ja, wenn die Schmerzen besser sind, wenn man halt eben auch sieht, dass sich die Optik verändert und dass man eine andere Haltung hat, etc., dann wird der Kopfwinkel natürlich dann auch nebensächlich, ja.
Eine Sache fällt mir da noch ein, tatsächlich, auch als Tipp für die Leute. Gewicht ist eine Riesengeschichte. Also wenn man eine starke Skoliose hat und einfach abnimmt, entlastet es den Rücken so immens, weil durch diese Fehlhaltung hat man ja sowieso eine Disbalance sozusagen und dein Gewicht zieht dich ja dann auch noch mehr durch die Schwerkraft einfach
Verstärkt die Schwerkraft.
genau. Und wenn man zum Beispiel parallel zum Korsett auch noch abnimmt, verbessert es auch extremst das Ergebnis. Es sei denn, man ist schon schlank, ne? So, das
Das
ich
sind die
hatte.
meisten Skoliose-Betroffenen. Ja, die haben ja diesen Körpertyp und sind schon sehr schlank.
Genau,
Ja.
und dann fehlt die Muskulatur. Genau, bei mir ist es
Genau.
eher andersrum. Ich bin eher, sage ich mal, fest, sage ich mal, und neige auch eher zum Zunehmen. Also ich habe auch einen ziemlich geringen Grundverbrauch durch den Rollstuhl. Und bei mir ist wirklich die Muskulatur, die einseitig belastet wird, das Problem als fehlende Muskulatur.
Okay, ja. Aber ich denke generell, also so wie du sagst, den meisten Menschen da draußen ist natürlich, dass man den Körperfettanteil ein bisschen reduzieren sollte, würde nicht schlecht tun und natürlich aber den Muskelanteil im besten Falle sogar nicht nur halten, sondern natürlich auch zu erhöhen, um einfach das Muskelkorsett noch kräftiger werden zu lassen. Ja, super, super wichtiges Thema. Ja, danke, dass du das dann nochmal ansprichst.
Ich hätte noch einen Tipp. Was mir extrem geholfen hat, ich weiß nicht, das würde mich auch deine Meinung interessieren. Wenn ich das Korsett anhabe und es ist eng, dann atme ich oft in den Bauch ein und sozusagen die Luft, die ich dann da drin habe, also ich halte die an und presse die richtig in den Bauch rein und dann merke ich, dass sozusagen da, wo die Muskeln verkürzt sind, weil kein Platz mehr da ist, dass dann dieser Muskel aufgedehnt wird. Ich weiß nicht, ob du das auch
Ja,
kennst.
also beim richtig tiefen Einatmen, also ich habe ja auch lumbal den größeren Bogen, und
Ja.
ich versuche ja auch wirklich quasi in meine Atemstellen dazu kommen. Und das ist was richtig, also so richtig tief mal versuchen und tief einzuatmen, das ist schon was
Und
richtig
auch den
Gutes,
Druck
ja.
richtig, richtig halten. Also
Ja,
ein,
dann so
genau.
ein bisschen anhalten. Ja, das ist schon was Angenehmes, ja, stimmt, ja. Mache ich auch. Siehst du, lustig, dass du das jetzt erwähnst. Weil ich glaube, ich mache das manchmal, aber ich hätte es jetzt noch nie aktiv gemacht. Aber ich glaube, aber das muss ich mal jetzt wirklich mal ein paar Mal hintereinander ausprobieren. Guter Tipp. Ja, genau. Aber na klar, man ist ja in einer anderen Position und hat da auch ein paar andere Möglichkeiten dann. Hast du noch einen Tipp für uns?
Aspirin tatsächlich.
Aspirin, hör
Ja,
auf.
wenn ich so diese Nervenschmerzen habe, dann macht die Muskulatur durch die Nervenschmerzen verkrampft dann. Das heißt, also man kann natürlich auch Ibo oder sowas nehmen, aber alles, was diesen Schmerz nimmt, lockert dann auch die Muskulatur und verhindert, dass diese Verkrampfung noch länger wird. Weil ich war manchmal bei CC-Tech mit ganz dollen Schmerzen, dann meinte Herr Nahr einfach, ja, probier mal Aspirin und so aus. Einfach damit der Schmerz weggeht und je früher der Schmerz weg ist, desto weniger ist diese Verkrampfung und dann hat sich das tatsächlich auch wieder aufgelöst.
Okay, das heißt, du konntest quasi diesen Kreislauf mit Schmerzen und dann macht die Muskulatur zu und so weiter schon
Ja.
frühzeitig unterbrechen, dass es quasi so gar nicht so schlimm wurde.
Genau. Weil ich beim ersten Mal, als ich das hatte, dachte ich irgendwie, das Korsett passt nicht mehr und ich wie wieder eine ganz schlimme Fehlhaltung und hatte so richtig so Paranoia, sage ich mal, dass jetzt wieder ganz, ganz schlimm wird. Ja, aber genau. Der Schmerz an sich ist auch ein Punkt, warum man in eine Fehlhaltung geht und die Fehlhaltung unterstützt dann wieder den Schmerz und dann,
Genau,
ja.
und dann ist man so in einem Teufelskreislauf, ja.
Ja.
Okay, dann meine Abschlussfrage an dich, Maximilian. An Skolis da draußen, die so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben haben und so gesagt haben, oh, das ist alles so anstrengend und so mühsam und ich muss ja teilweise um die Therapie, die ich ausprobieren möchte, muss ich sogar kämpfen und habe so viele Arzttermine und so weiter und so fort. Was würdest du den Skolis da draußen raten oder was würdest du ihnen noch mitgeben wollen?
Also einmal ist das Skoliose natürlich immer eine blöde Sache, aber immerhin gibt es die Möglichkeit. Also ich bin zum Beispiel übelst froh, dass es CC-Tech gibt. Ich kannte das auch vorher natürlich nicht. Und alles ist besser als eine versteifte Wirbelsäule. Und ich finde es zum Beispiel schlimm, dass diese Versteifung der Wirbelsäule oft viel zu schnell angeraten wird. Also die wurde ja auch mir angeraten und viel zu schnell. Und wäre ich selber nicht den Weg gegangen mit dem Korsett, hätte ich heute eine versteifte Wirbelsäule. Und es geht definitiv ohne, nicht immer, aber es kann ohne gehen. Sagen wir mal so, ich will jetzt hier keine falschen Aussagen treffen. Und den Weg sollte man auf jeden Fall versuchen zu gehen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ja, und auch wenn es unangenehm ist, einfach durchziehen und dann sieht man es, ob es was bringt oder nicht, aber es ist ja bei allen Dingen im Leben so.
Man muss erst mal starten und losgehen und dann sieht man halt
Genau.
erst, ob es Ergebnisse bringt oder nicht, ja.
Richtig.
Das sind richtig, richtig schöne Abschlussworte. Maximilian, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wahnsinnig inspirierende Geschichte. Hatte mehrmals wirklich Gänsehaut. Ich drück dir meine Daumen, dass das klappt bei
Vielen
den
Dank.
Paralympics im Sommer 2024 in Paris. Und ja, wünsche dir jetzt noch gute Trainings, gute Qualifikationsturniere und toi,
Danke.
toi,
Ja, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Interview.
toi. Sehr gerne. Ciao.
Tschüss.
Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast und solltest du weitere Skoliose-Infos benötigen, dann kannst du gerne mal beim Skoliose-Hilfe-Blog vorbeisehen. Da bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Produkttests und auch die neuesten Infos aus der Skoliose-Community. Und was du dort auch findest, das ist die umfassende Podcast-Episodensuche, damit du wirklich die Folgen findest, die für dich relevant sind. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!